Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese aus Römer 5 die Verse 1 bis 5 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Paulus schreibt an die Christen in Rom, mit Gott versöhnt. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott, unserem Herrn Jesus Christus. Wir können ihm vertrauen, er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen und mehr noch. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt.
Hoffnung leben ist das Thema, das ich heute Morgen mitgebracht habe, und ich finde es ein solches Kontrawort in unserer Zeit, wenn wir in diese Welt gucken. Wo gibt's da Hoffnung? Sofort fallen wahrscheinlich uns allen Bilder ein, die wir gesehen haben, Nachrichten, die wir gehört haben, Situationen, über die wir nachgedacht haben. Und das sind die Kriegsbilder aus der Ukraine, aus Israel oder aus ganz anderen Staaten, wo wir es gar nicht so richtig mitkriegen. Oder denken wir jetzt zuletzt an München. Plötzlich hast du Bilder im Kopf und die Angst greift um sich. Was passiert, wenn ich bei einer Demonstration mitlaufe? Oder was dann fast schon hinten runterfällt, im Januar gab es ein schweres Erdbeben in Tibet. Das hat man hier fast nicht mitbekommen, weil so viel anderes war. Hoffnung? Und jetzt haben wir in die Welt geguckt und da sind wir noch nicht bei dir und bei mir. Hast du Hoffnung für diesen Tag, für dein Leben, für deine Situation, in der du dich gerade befindest? Wie geht's dir eigentlich mit Hoffnung? Würdest du sagen, jawohl, ich bin ein Hoffnungsmensch, der andere inspiriert und Hoffnung weitergibt? Mein Blick richtet sich in solchen Situationen immer wieder in die Bibel. Und ich merke, es ist gut, das zu lesen, was da steht. Und ich habe euch einen Satz am Anfang mitgebracht aus dem Buch Hiob. Dort heißt es, wer ohne Hoffnung lebt, wer ohne Gott lebt, dem bleibt keine Hoffnung. Wer ohne Gott lebt, dem bleibt keine Hoffnung. Das ist eine Wahrheit aus der Bibel. Und von daher möchte ich uns einladen, diesen Gott der Bibel immer wieder zu suchen und nach ihm zu fragen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und kennst diesen Gott der Bibel noch gar nicht und bist in einem Gottesdienst, vielleicht gar noch nicht so oft gewesen. Aber ich möchte dich einladen, diesen Gott der Bibel zu suchen, weil es ein Gott der Hoffnung ist. Und dann kannst du diesen Gott kennenlernen, du lernst an ihn zu glauben, du lernst mit ihm Leben zu gestalten und plötzlich bekommst du ein ganz anderes Fundament. Bei mir gibt es Bibelverse, die mich schon durch mein ganzes oder fast mein ganzes Leben begleiten, und ich habe mal einen Vers heute Morgen mitgebracht. Es war an jenem 5. April 1981, also es ist schon ein paar Tage her, da hatte ich Konfirmation in der Stadtkirche in Weikersheim, das ist im Süden. Und damals wurde mir folgender Vers gesagt, Kolosser 1, bleibt im Glauben gegründet und fest und weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums. Ich gebe zu, als Konfirmand wusste ich damals noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, aber inzwischen habe ich diesen Vers buchstabieren und leben gelernt. Immer wieder fällt mir dieser Satz ein, gerade wenn es um schwierige, herausfordernde Situationen geht. Immer wieder fällt mir dieser Satz ein, wenn ich in meinem Glauben, in meiner Gottesbeziehung herausgefordert bin. Und immer wieder habe ich Situationen vor Augen, die total schwierig und manchmal sogar brenzlig sind. Und dann? Und dann entscheide ich mich wieder neu. Dann treffe ich innerlich ganz bewusst eine Entscheidung und sage, ja, ja Gott, ich will in diesem Glauben bleiben, so wie es hier steht. Ich will diese Hoffnung festhalten, ich will nicht nachlassen. Ich entscheide mich, dir mehr zu glauben als meinen Emotionen, als den Stimmen, die in meinem Kopf dann sind. Ich glaube dir mehr als allen anderen Wahrheiten, die es auch in dieser Welt gibt. Bleibt im Glauben, gegründet und fest und weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums. Durch diese Entscheidung ändern sich nicht gleich die Situation, aber mein Blickwinkel auf die Situation sehr wohl. Und deswegen treffe ich diese Entscheidung immer und immer wieder. Wenn es heute Morgen um Hoffnung geht, dann ist die Frage, woher kommt deine Hoffnung? Was ist der Grund deiner Hoffnung? Es ist interessant, wenn man in der Bibel nachliest, was Hoffnung bedeutet, dann gibt es ein hebräisches Wort und das heißt Kiwa. Kiwa heißt so viel wie eine Messschnur spannen. Man könnte es sozusagen auch mit Spannkraft übersetzen. Und gemeint ist eigentlich ein Bild, deswegen habe ich diesen Spaten mitgebracht. Ich glaube, hier gibt es einige Menschen mit einem grünen Daumen. Es ist noch Winter, aber der Frühling kündigt sich an. Und dann gibt es Menschen, die ich kenne, die spannen im Garten eine Messschnur. Da ein Pflock und hier drüben ein Pflock. Und dann wird nicht einfach so willkürlich der Spaten benutzt, sondern genau an dieser Messschnur entlang wird abgestochen, das Beet abgestochen, die Rasenkante abgestochen. Je nachdem, wie du so tickst. Spannst du eine Messschnur? Ich sehe schon, es löst Begeisterung aus, ja, weil ich glaube, das ist besonders, ja, wenn du Kiwa lebst, Spannkraft hast, ja, das ist das Bild, was hinter diesem hebräischen Wort steht und Spannkraft haben, ja, das ist doch wirklich besonders. Das ist auch wichtig, das ist doch das, was wir uns wünschen. Hoffnung zu haben bedeutet, so sagte Steffen Kern, gespanntes Erwarten. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, sehr lesenswert übrigens, Hoffnungsmensch. Und da schreibt er das, ne? Mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Da gibt's einen Podcast zu, auch sehr hörenswert. Hoffnung bedeutet gespanntes Erwarten. Meint also Spannkraft haben. Wenn du Hoffnung hast, hast du Spannkraft. Und das finde ich einen interessanten Zusammenhang. Wenn wir in unsere deutsche Sprache gucken, Hoffnung, dann ist ja die Frage, wo kommt das Wort her? Und das Wort kommt von hopen. Hopen heißt aufgeregt hin und her hüpfen, zappeln. Jeder, der Kinder kennt oder Kinder hat oder Enkelkinder, der weiß, versprich ihnen, nach dem Gottesdienst ein Eis. Und du kannst sehen, was Hoffnung bewirkt. Vorausgesetzt, deine Kinder mögen Eis. Ja? Wenn ich fahre irgendwo in ein Restaurant ihrer Wahl, auch da wirst du sehen, was das auslöst. Die Kinder normalerweise, vor allem die Kleinen, die können es gar nicht erwarten. Die sagen, Papa, komm mit, du hast versprochen. Ja, wir wollen ein Eis haben. Komm, jetzt will ich das Eis haben. Du hast es mir versprochen. Hopen, ja, aufgeregt hin und her hüpfen. Das ist das Bild. Und ich glaube, da gibt es so viel zu erkennen und zu entdecken. Der kindliche Glaube, der sagt, das will ich haben. Ja, und sie lassen nicht locker, bis es soweit ist. Ja, weil du es ihnen als Papa oder Mama versprochen hast. Und das finde ich schon sehr spannend. Wer Hoffnung hat, hat also noch Erwartung. Der hat noch nicht aufgegeben. sondern der erwartet noch was vom Leben. Und die Frage an dich ist, was erwartest du von deinem Leben? Von der Situation, in der du gerade bist, auch heute Morgen? Was erwartest du, wenn du an deinen Beruf denkst? Wie schaut's da aus? Wie geht's dir damit, mit dem Gedanken, morgen früh gehe ich wieder los zu meiner Arbeit? Was löst das aus? Hast du Hoffnung? Wer Hoffnung hat, hat Erwartung. Vielleicht bist du alleinerziehende Mutter und du kämpfst und kämpfst und kämpfst und kämpfst. Nee, und es ist nicht entspannt. Vielleicht hast du gerade einen lieben Menschen verloren. Und die Bilder, die Gespräche, die Emotionen, die Gedanken gehen zurück an gemeinsame Tage. Und plötzlich ist es nicht mehr einfach zu leben, alleine klarkommen zu müssen, weil der Platz ist leer, die Stimme schweigt. Hast du Hoffnung? Wir können es ja so machen, nach dem Motto, erzähl mir deine Hoffnung und ich sag dir, wie du lebst. Erzähl mir deine Hoffnung und ich sage dir, wie du lebst. Hoffnung festhalten, gerade in Momenten der Krise, ist, glaube ich, ein besonders springender Punkt. Gerade wenn es darum geht, Spannkraft zu haben, diesen Ankerpunkt zu behalten. Hoffnung hält durch. Hoffnung hält durch, so sagt es Michael Herbst. Und zwar ziemlich lange, auch wenn es nicht rosig aussieht. In dem Artikel, den ich von Michael Herbst dazu gelesen habe, der berichtet von diesen Müttern. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das sind die Mütter der Plaza de Mayo in Buenos Aires. Diese Mütter demonstrieren seit, und jetzt hört zu, 1977 gegen das Vergessen. Sie umrunden jeden Donnerstag den Platz schweigend etwa eine halbe Stunde lang. Sie erinnern an das Verschwinden ihrer Kinder und Enkel während der Militärdiktatur in Argentinien. Und sie geben die Hoffnung nicht auf, dass die Taten aufgeklärt und die Schuldigen bestraft werden. Das ist unermüdliche Hoffnung dieser Mütter. Aber was ist, wenn die Hoffnung sich verzögert? Die Bibel lehrt mich, Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz, das macht das Herz eng. Da ist es plötzlich nicht mehr so einfach. Da sind wir herausgefordert. Das sind die Krisen und Konfliktpunkte unseres Lebens. Das sind die Weichenpunkte, die Weichenstellungen, die wir erleben dann in unserem Leben. Und dann? Hoffnung, die für sich verzögert, ängstet das Herz, da wird es richtig eng. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Also wenn das eintrifft, was du dir erhofft hast, ja, dann ist alles wunderbar und entspannt. Oder zwei andere Bibelübersetzungen. Endloses Hoffen macht das Herz krank, ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Das ist so. Plötzlich kehrt die Freude wieder zurück. Plötzlich ist es so, dass du durchstartest und Energie hast und du weißt gar nicht so richtig, woher sie kommt. Oder langes Warten macht das Herz krank, aber ein erfüllter Wunsch gibt neues Leben. Ich glaube, das ist die Realität von Hoffnung in diesem Spannungsfeld von Leben. Wir haben bei uns in Müden eine, wie ich finde, super Tradition. Manche Traditionen sind richtig gut. Und als ich junger Pastor war in Müden, da angefangen habe, haben wir dieses angefangen. Und wir wussten noch nicht, dass es so gut bleiben würde. Das ist also schon über 30 Jahre her. Wir haben das sogenannte Gemeindefrühstück an Silvester eingeführt. Und das Frühstück ist das eine, so als Gemeinde miteinander zu sitzen und zu erzählen, Zeit zu haben für Beziehungen, Gespräche und so. Das ist cool. Aber der zweite Teil ist noch viel wichtiger. Wir haben das früher genannt, so ein bisschen altbacken Lob- und Dankstunde. Heute sprechen wir dann nicht mehr von einer Lob- und Dankstunde, aber worum es geht, ist, Menschen kommen nach vorne ans Mikrofon und erzählen, was Gott in diesem Jahr in ihrem Leben getan hat. Und ich moderiere das Ganze und dann setze ich mich irgendwann hin und dann ist das Mikrofon frei und ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wer kommt. Manche kündigen sich an, ja, aber das ist nicht Voraussetzung. Und im letzten Jahr, letztes Silvester, da kommen dann Berichte, wie Gott im Leben, im Leiden, im Sterben Hoffnung pflanzt. Allein darüber könnte ich jetzt eine Stunde diese Berichte erzählen. Und wisst ihr, was passiert? Wir sitzen da, haben alle Tränen in den Augen, weil es so tief geht. Weil wir merken, wir wollen mitleiden mit dem Menschen, der da vorne steht. Und die Schwere mittragen. Wir haben Tränen in den Augen, oft genug. Und was mich begeistert ist, dass der Hinweis auf diesen Gott der Bibel dann von diesen Menschen immer und immer wieder gesagt wird, ja, das ist nicht alles, das Schwere ist da, ja, aber wir wollen gemeinsam weitergehen. Wir wollen mit Spannkraft, mit dieser Hoffnung weitergehen. Und von daher bin ich so dankbar für diese Tradition, für dieses Gemeindefrühstück. Steffen Kern sagt, was wir hoffen, bestimmt unser Handeln. Und deswegen, das, was in unserem Kopf ist, das hilft uns, Wege zu finden, die vielleicht noch gar nicht da sind. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Lukas, der Schreiber des Lukas-Evangeliums, er war ja Arzt. Das heißt, er schaute auf Situationen des Lebens nochmal aus einem ganz anderen Blick. Und die Situation, die er beschreibt in Lukas 8, ist folgende. Er berichtet von einem Mann, der sich große Sorgen um so einen Papa, der sich große Sorgen um sein Kind machte. Und jeder, der Kinder hat als Eltern, weiß, wir machen uns Sorgen, wenn die Kinder krank sind, wenn wir sie leiden sehen. Und hier geht es um ein 12-jähriges Mädchen. Und das heißt hier, sie lag in den letzten Zügen. Das heißt doch nichts anderes als die Hoffnung, als dass die Hoffnung auf Heilung fast schon erloschen war. Wir wissen nicht, um welche Krankheit es ging. Wir wissen nicht, was da an Vorgeschichte war. Wir wissen auch nicht genau, wie viel die Eltern schon und das Kind gemacht hatten, welche medizinischen Maßnahmen sie schon getroffen hatten. Das bleibt alles offen. Wir wissen nur, das 12-jährige Mädchen, lag in den letzten Zügen. Das bedeutet für mich, die lag im Sterben. Kaum Hoffnung. Und in seiner Verzweiflung versuchte dieser Papa, nach Hilfe zu suchen. Er wollte die Strohhalme, die er vielleicht noch erahnte, ergreifen. Und ihm kam in den Sinn, da gibt es jemanden. Und Bibelkenner wissen natürlich schon, es geht um Jairus. Er war Vorsteher der damaligen jüdischen Gemeinde dort. Und das war nicht standesgemäß, was er dann tut. Aber er setzte seine letzte Hoffnung, den letzten Funken, der noch in ihm war, auf diesen Jesus, von dem er gehört hatte. Und dann heißt es, er flehte ihn an, in sein Haus zu kommen. Man kann richtig mitfühlen. Da flehst du Jesus an, komm in mein Haus. Ihm war es egal, was die anderen gedacht haben. Ihm war es wurscht, was da standesgemäß oder nicht war. Er wollte einfach Hilfe und Heilung. Und deswegen sollte Jesus kommen. Und auf dem Weg nach Hause zu Jairus, da passierte dann noch eine Spontanheilung. Die lasse ich jetzt mal außen vor, aber stellt euch mal vor, was das mit Jairus macht. Plötzlich wird die ganze Menschenmenge aufgehalten. Und ja, es war schön für diese Frau, die die Heilung erlebt hat, aber Jairus hat nur im Kopf, Jesus, du musst kommen, du musst helfen, du musst heilen, es geht so nicht, lass dich nicht aufhalten. Mensch, kümmere dich nicht so sehr um diese Frau. Versteht ihr diese Emotion, dieses Spannungsfeld, diese unglaubliche Zerreißprobe, die er da hatte? Und irgendwann ging es endlich weiter. Und dann kommt ein Diener aus dem Haus des Jairus und sagt, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, wie diese Nachricht den Jairus am Boden zerstört hat. Wie er schier zusammenbricht und sagt, alles umsonst. Alles umsonst. Was hat's gebracht? Gott sei Dank war er in der Nähe Jesu, der sagt, Jesus hörte das und sagte zu dem Vater, verzweifle nicht, vertrau mir einfach, deine Tochter wird gerettet. Wie soll das gehen? Die ist tot. Und Jesus, du sagst, vertrau mir einfach. Hallo? Kannst du nicht nachempfinden, was ich an Emotionen gerade in mir trage? Das ist nicht einfach. Vertrau mir einfach. Das schnell gesagt. Ist aber schwer gelebt in diesem Moment. Was tun wir in solchen Situationen, wenn es ausweglos scheint? Wenn scheinbar nichts mehr geht? Vertrau mir einfach. In Momenten, wo sich die Ereignisse überschlagen und wir nicht wissen, wo A und B ist, vertraue mir einfach. Ich bin froh, dass Lukas nicht aufgehört hat, in diesem Moment aufzuschreiben, sondern wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Jairus wusste das nicht. Es heißt hier, dass Jesus dann zu dem Haus ging, in dem Jairus wohnte, und dort hatte bereits die Totenklage begonnen. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Und Jesus geht zu dem Bett des Mädchens, fasst sie bei der Hand und sagt, Kind, steh auf, steh auf. Kind, steh auf. Und das Wunder geschieht. Das Kind wird lebendig und es steht auf. Und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Das ist eine Hoffnungsgeschichte. Weil dieser Jesus eingreift und hilft und dieser Familie des Jairus neues Leben einhaucht, neue Hoffnung mitgibt, Spannkraft gibt, die übernatürlich ist. Und wir merken, Menschen mit Hoffnung im Herzen, die machen den Unterschied. Menschen mit Hoffnung im Herzen machen den Unterschied. Sobald du beginnst, diesen Gott der Bibel, der ja ein Gott der Hoffnung ist, zu suchen und an ihn zu glauben, bist du verbunden mit einer Hoffnungsquelle. Du bist verbunden mit einer Quelle, die niemals mehr aufhört zu sprudeln, weil sie einfach da ist. Da ist ein Seil gespannt, darf ich das so sagen, zwischen Gott und dir. Und das sorgt für Spannung. Kraft, Kiwa. Wir sehen also, wer Hoffnung hat, hat Erwartung. Oder wie Steffen Kerner sagt, was wir hoffen, bestimmt unser Handeln. Machen wir das doch mal konkret. Ich habe euch hier eine Ketchupflasche mitgebracht. Keine Sorge, ich werde nicht rumspritzen, aber eins ist klar. Wenn ich sie aufmachen würde und draufdrücken würde, was kommt aus einer Ketchupflasche heraus? Ketchup. Ist total klar, ne? Wenn du eine Ketchupflasche aufmachst und draufdrückst, kommt Ketchup heraus. Und ich habe mich gefragt, was kommt eigentlich aus einem Christen heraus, wenn du da draufdrückst? Also wenn Christen unter Druck sind, ne, nicht nur so Peak, ne, was kommt da heraus? Wir wissen es manchmal nicht vorher. Vielleicht bist du irritiert dann, was da an Emotion in solchen Momenten in dir steckt. Vielleicht bist du erschüttert über Worte, die du gesagt hast, weil der Druck so groß war. Und weil es dann eben nicht so ist, dass du sagst, ja, der Herr Jesus wird mir dann schon helfen. Unter Druck passiert manches in uns, was wir nicht einfach steuern können. Manchmal kommt Wut, Bitterkeit, Eifersucht, böse Worte raus. Aber das muss nicht so bleiben. Durch das gespanntes Seil durch Kiwa, die Verbindung mit Gott, könnte auch etwas anderes aus dir herauskommen in solchen Momenten. Und ich sag's mal nur plakativ, das würde zu weit führen hier an diesem Punkt. Es wäre auch schön, wenn Dankbarkeit, Gebete, Freude, Großzügigkeit und anderes in solchen Momenten rauskommt. Wir wissen es aber nicht im Vorhinein, sondern wir erleben es dann in solchen Spannungsfeldern. Und ich glaube, gerade in den Spannungsfeldern des Lebens sind wir herausgefordert, Jesus ähnlicher zu werden. Und für mich ist das ein Weg. Ich bin da noch nicht, wo ich sein will, aber ich will es üben. Ich habe es noch nicht drauf, aber jeder Tag ist eine Chance. Und deswegen habe ich zum Ende drei Tipps, die ich euch mitgeben möchte. Der erste Tipp, halte die Hoffnung fest. In Hebräer 10 heißt es, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Hoffnung festhalten ist doch so ähnlich, als würde ich auf einen Gegenstand zugehen, mich darauf hinbewegen, meinen Arm ausstrecken und diesen Gegenstand ergreifen. Hoffnung festhalten heißt, du gehst auf diesen Gott der Bibel zu, auf Jesus Christus, und bist einfach da. Und weißt du, was dann passiert? Und das ist der Unterschied zu dem, wenn wir einen Gegenstand ergreifen, ja, Gott greift uns. Gott greift nach uns und packt uns. Und wir haben halt nicht, weil wir uns an ihn klammern und so stark und gewaltig und kräftig sind, sondern wir haben halt, weil er sich uns schnappt und uns packt, trägt, hilft und durchhilft in der einen oder anderen Situation. Das ist der Unterschied. Lasst uns festhalten an dieser Hoffnung, zu der wir uns bekennen, und lasst uns durch nichts davon abbringen. Ja? Wir können uns felsenfest darauf verlassen, dass Gott ein Gott der Zukunft und der Hoffnung ist. Und ein zweiter Tipp, denk immer dran, Gott geht mit. Der hat sich nicht verabschiedet. Gott ist der Daseinende. Ich habe einen Vers hier mitgebracht aus Psalm 23, und das zeigt die Realität von finsteren Stunden. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Gott ist da. Gott ist mit mir. Gott ist einfach da, und das hat er versprochen mit seinem ganzen Wesen. Ja, ich bin der, ich bin da. Ich bin der Gott, der für dich da ist und immer für dich da sein werde. Gott ist also erfahrbar in der größten Not, in der tiefsten Verzweiflung, in der dunkelsten Stunde lade ich dich ein. Erinnere dich an diesen Gott, der in der Bibel beschrieben ist, und ruf ihn an. Das löst noch nicht alle Probleme, aber vielleicht ist durch diese Wahrheit ein klein bisschen Hoffnung angezündet in dir. Und weil ich der Überzeugung bin, dass es nicht reicht, Hoffnung nur festzuhalten und zu wissen, Gott ist da, ist der dritte Tipp für mich wichtig. Such dir Wegbegleiter. Menschen, die mit dir durch dein Leben gehen, damit du eben nicht allein unterwegs bist. Wir brauchen einander. Wir brauchen Kirche. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Wegbegleiter, die uns helfen, durchzuhalten. Geh den Weg nicht allein. Wenn eine Krise da ist, zieh dich nicht zurück. Bleib nicht dauerhaft bei dir, sondern versuch dich zu öffnen für andere. Isolier dich nicht von anderen. Ich glaube, die Chance liegt, dass wir miteinander Krisen bewältigen. Und deswegen such dir Unterstützer, Freunde, Ermutiger, Wegbegleiter, Mentoren. Nenn's, wie du es willst. Wir brauchen Wegbegleiter. Davon bin ich überzeugt. Ich schließe mit einem Zitat von Martin Luther King. Er sagte, komme was mag, Gott ist mächtig. Wenn unsere Tage dunkel sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, So wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Hey, lebe als Hoffnungsmensch. Lebe als Hoffnungsmensch und mach mit dem Himmel im Herzen, mit diesem Gott, einen Unterschied da, wo du bist. Amen.